Stein und Flöte. Nach dem Buch von Hans Bemmann. Hörspiel von Christian Gebert. Teil 2.
Lauscher, wie der Held unserer Geschichte genannt wird, weil er in Fraglund als Sohn des großen Brüllers und seiner stillen Frau geboren, schon als Kind durch alle lauten Geräusche verwirrt, von leisen Tönen aber umso mehr angezogen wurde. Lauscher, der von dem sterbenden Beutereiter Arni mit dem rätselhaften Augenstein beschenkt wurde. Lauscher, der diesen Stein verlor, als er in den Bann Gisas der Herren von Barleburg geriet und auf deren Schloss sich als unwürdiger Richter erwies, als er dem Pferdeknecht Barlow, da dieser die Wahrheit sprach, die Zunge herausschneiden ließ. Lauscher, der seinen Augenstein wiederbekam, als er sich endlich der Herren von Barleburg entzog, doch von Barlow durch den Wald gehetzt wurde und seiner verdienten Strafe nicht entkommen wäre, hätte nicht sein Großvater allein durch die Kraft seines Flötenspiels die Streitenden getrennt? Lauscher erwacht nach einem tiefen und erholsamen Schlaf, gebettet neben dem Pferdeknecht Barlow im Haus des sanften Flöters.
Wie ein junger Spund und bläst seiner Amsel ein Liedchen. Komm rein, das Frühstück ist fertig. Und die beiden Landstreicher haben nun auch ausgeschlafen.
Befremdet sieht Lauscher seine Großmutter an, die sie gestern so polternd empfangen hat. Am meisten aber verwundert ihn die Art, wie sie mit ihrem Mann, diesem weithin berühmten Flöter, umgeht. Zu Hause scheint seine Kunst nicht viel zu gelten. Kaum zu glauben, dass diese redegewaltige Frau die Mutter seiner stillen Mutter ist.
Ich soll euch schön grüßen von Mutter.
Na, das ist ja nun schon eine ganze Weile her, dass dir diese Grüße aufgetragen wurden. Ich hoffe, dass es meinem stillen Mädchen gut geht.
Warum sollte es nicht? Bei einem so trefflichen Mann?
Bei einem so lauten?
Was willst du? Man kann nicht nur flöten.
Und ich soll dich auch grüßen von Arni mit dem Stein.
Ja, so wurde er seit damals genannt.
Seit damals?
Seit er den Stein von Urla erhalten hat.
Von Urla?
Von einer sehr weisen Frau.
Arni ist tot.
Ich weiß. Und ich weiß auch, dass du von ihm den Stein bekommen hast. Eine große Ehre. Und ich hätte gedacht, dass er dich vor den kalten Augen der Herren von Barleburg bewahren würde. Ja. Lachen könnte man, wenn es nicht so traurig wäre. Wie geht es dir heute, Barlow?
Suche den Schimmer, suche den Glanz. Du findest ihn nimmer, findest du es nicht ganz. Das hat Arni zu mir gesagt, als er starb. Weißt du, Großvater, was ich suchen soll?
Ich weiß nur eins. Du wirst es wissen, wenn du es gefunden hast. Aber ich will euch die Geschichte erzählen, wie Arni zu diesem geheimnisvollen Stein gekommen ist. Ich begegnete ihm zum ersten Mal, da war er nicht viel älter als du heute, Lauscher. Und ich, auch beträchtlich jünger, trieb mich zu jener Zeit fern im Osten herum, zog auf meinem Maultier von Dorf zu Dorf und probierte die Kraft meiner Flöte. Und als ich eines Tages irgendwo in der Steppe saß und mir ein Süppchen kochte, tauchten am Horizont zwei Reiter auf und jagten auf ihren struppigen Pferden geradewegs auf mich zu. Sie begannen gegeneinander zu kämpfen. Das störte meine Mittagsruhe empfindlich. Ich hasste jeglichen Lärm. Und so holte ich also meine Flöte hervor und begann zu spielen.
Wollt ihr ein wenig von meiner Suppe abhaben? Kommt herüber und seid meine Gäste.
Eine solche Einladung abzulehnen, ist dortzulande eine schlimme Beleidigung. Und so setzten sie sich zu mir. Ich sah sofort, dass sie Brüder, ja Zwillinge sein mussten. Die gleichen flachnasigen, kühnen Gesichter, die gleichen dunkelbraunen Augen, die gleichen strähnigen, schwarzen Zöpfe, an denen man die Beutereiter erkennt. Ja, auch ihre Kleidung unterschied sich in nichts. Und es waren auch die gleichen Krummschwerter, mit denen sie aufeinander losgestochen hatten.
Ich danke euch, dass ihr mein bescheidenes Mahl mit mir teilt. Doch nun würde ich gerne erfahren, was zwei Brüder dazu treibt, mit Schwertern aufeinander loszugehen.
Wir sind die beiden Söhne des Hans der Beutern.
Ich würde besser verstehen, wenn nur einer zur Zeit und auch der nicht zu laut sprechen wollte.
Wir sind die beiden Söhne des Khans. Ich bin Hundi und er ist Arni. Zwillinge, wie du siehst. Und keiner kann uns sagen, wer von uns als erster aus dem Mutterleib gekochen ist. Darauf hat wohl niemand geachtet. Und so müssen wir nun um die Entscheidung kämpfen, wer von uns Nachfolger des Khans wird. Nur einer kann herrschen, der andere muss dienen. Ich bin der bessere Reiter. Und da wir auf dem Rücken unserer Pferde leben, verlange ich das Recht der Nachfolge.
Ich bin der bessere Bogenschütze. Und da wir von der Jagd auf Beute leben, verlange ich das Recht der Nachfolge.
Ich bin der bessere Redner.
Und ich der bessere Schachspieler.
Und im Streiten seid ihr beide gleich gut. So werdet ihr euch nie einigen.
Und deswegen müssen wir kämpfen.
Bitte nicht schon wieder. Oder wenigstens nicht hier. Ich selbst bin weder alt noch weise genug, euch zu raten. Ich kenne in den
Wozu reden wir da?
Lass uns kämpfen!
Aber ich kenne in den Bergen am Rande der Steppe eine weise Frau mit Namen Urla, die dergleichen Fragen zu entscheiden weiß.
So lange kann ich nicht warten!
Es ist auch ein zu weiter Weg bis in die Berge.
Weisheit ist jeden Umweg wert. Und weise wird nur, wer auf Weise hört.
Und so ritten wir zu dritt durch die Steppe auf die fernen Berge zu. Nach einer Woche erreichten wir den Wald am Fuß des Gebirges. Wir ließen unsere Reittiere zurück und gingen zu Fuß auf einem schmalen, steinigen Pfad lange bergauf durch niedriges Gehölz, bis wir auf eine Bergwiese gelangten, wo zwischen zwei riesigen Felsen eine einfache Blockhütte stand.
Seid mir willkommen, Hunli und Arni. Und du? Sanfter Flöter. Ihr werdet hungrig sein von dem langen Weg. Seid also meine Gäste.
Urla ließ uns an einem runden Tisch Platz nehmen und bot uns Milch, Brot und Schafskäse an. Dann trugen Hunli und Arni abermals ihre Streitsache vor.
Ihr stellt die Frage falsch.
Falsch?
Ihr beide müsst ein Ziel finden. Jeder für sich. Damit die Pfeile eurer Wünsche nicht auf das Gleiche gerichtet sind.
Ich kenne nur ein Ziel. Die Herrschaft über das Volk der Beutereiter.
So ist es. Nur ein Ziel.
Meint ihr, es gibt nichts anderes, als was ihr euch vorstellen könnt? Das ist noch lange nicht alles.
Mag sein. Aber diese Entscheidung
ist... Diese Entscheidung muss zunächst getroffen werden.
Ihr müsst selbst entscheiden.
Aber wir versuchen schon seit einer
aber
Zeit.
Aber ich will euch behilflich sein.
Ola stand auf, öffnete eine Truhe und holte zwei Gegenstände heraus, die sie vor die Zwillinge auf den Tisch legte. Der eine war ein goldenes Amulett von der Gestalt eines Reiters, der ein Krummschwert über dem Kopf schwingt. Der andere Gegenstand war ein glatter, rund abgeschliffener Stein, unter dessen durchsichtiger Oberfläche ein farbiger Strahlenkranz schimmert.
Reiter oder Stein? Beides ist eine gute Wahl. Aber nur einer von beiden bringt die Herrschaft. Lasst euch also Zeit. Aber wenn ihr gewählt habt, muss die Entscheidung für immer gelten.
Nachdem Hunli und Arni dies gelobt hatten, blickten sie eine lange Zeit auf Amulett und Stein.
Ich habe gewählt.
Ich auch.
Und so, Lauscher, kam Arni zu seinem Stein.
Warum, Hunli, hast du den Reiter gewählt?
Aus drei Gründen. Er sitzt auf einem Pferd wie alle Männer meines Volkes. Zum anderen schwingt er ein Krummschwert, wie es die Art eines Anführers ist. Und zum dritten ist er aus Gold, das dem Schmuck des Herrschers vorbehalten ist.
Und warum hast du den Stein gewählt, Arni?
Auch ich habe drei Gründe. Er ist klar und ohne Makel, wie ein Mensch sein sollte. Zum anderen erwärmt er mein Herz, wenn ich ihn anschaue. Und zum dritten birgt er ein Geheimnis, das ich ergründen möchte.
Und wer wird nun Nachfolger des Khans?
Du, Hunli.
Und ich?
Du, Arni, könntest als Herrscher nicht klar und ohne Makel bleiben, wie dieser Stein. Du würdest nicht deinem Herzen folgen dürfen. Und das Geheimnis dieses Steins würdest du nie ergründen können. Denn in Wahrheit ist der Herrscher ein Diener, der nach den Zwängen der Macht handeln muss. Du aber wirst frei sein, nach dem Geheimnis zu suchen.
Eine ganze Weile schauten sich Urla und Arni in die Augen. Und plötzlich sah ich, dass die Farbe ihrer strahlend jungen Augen den Augenfarben des Steins, den Arni noch immer in der Hand hielt, verwandt waren. Und dann sprach sie den Vers, den Arni dir mitteilte, als er starb.
Suche den Schimmer, suche den Glanz, du findest ihn nimmer, findst du es nicht ganz.
Warum, Großvater, ist Arni dann sein ganzes Leben bei den Beutereitern geblieben?
Ich bin und bleibe ein Beutereiter, hat er zu mir gesagt, als ich ihn das letzte Mal sah. Er gehörte zur Horde und musste wohl mit ihr reiten, wenn die langgezogenen Schreie zum Angriff ertönten. Aber er hat auch viel Gutes bewirkt, gerade bei den Beutereitern.
Und dann beginnt der sanfte Flöter Barlo in seiner Kunst zu unterrichten.
Blas einfach rein und denk dir was dabei. Stell dir vor, du hast Angst. Wie klingt das? Und Trauer. Und dann denk an etwas, das dir Freude macht.
Nach 7 Wochen kann Barlo nicht nur die 7 Grundtöne seiner Flöte greifen, sondern er vermag bereits, in diesen Tönen vieles von dem auszudrücken, was er empfindet, was ihn bewegt.
Mit dem Herzen musst du spielen. Erst dadurch bekommen die Töne Farbe und Deutlichkeit. So wie man früher am Klang deiner Stimme hören konnte, ob du dich fürchtest, ob du etwas fragst oder ob du gleich lachen wirst. Die Flöte ist deine Stimme. Sie muss es von nun an sein.
Kann ich auch das Flötenspiel erlernen, Großvater?
Du, Lauscher, musst erst einmal lernen, zuzuhören, damit du deinen Namen überhaupt verdienst.
Wie viele Tage noch?
Tage? Er fragt wahrhaftig, wie viele Tage er noch zuhören muss. Jahre wird es dauern, bis du richtig zuzuhören verstehst.
Und wenn ich mir recht viel Mühe gebe?
Ich sehe, du verstehst noch nichts. Was nützt schon Mühe? Gern musst du es tun, weil das Zuhören dir selbst Freude bereitet. Weißt du, wie lange Barlo gezwungen war, immer nur zuzuhören? 3 Jahre. Denn 3 Jahre war er Pferdeknecht im Schloss von Barleburg. Und vielleicht wirst du eines Tages erfahren, wie schwer es gerade ihm fallen musste, in diesem Haus nur auf Befehle und Demütigungen zu hören.
Warum hast du ihn genommen?
Ich habe ihn nicht genommen.
Wie kommst du dann in seinen Besitz?
Die Herrin hat ihn mir gegeben.
Geschwätz eines Pferdeknechts! Und zu viel Geschrei um das wertlose Ding!
Wertlos oder nicht, er gehört mir. Hat er ihn nur gestohlen oder von dir bekommen?
Das fragst du mich? Die Herrin von Barleburg?
Hörst du, dass man Barlos neue Sprache verstehen kann? Er ist nicht mehr stumm. Und so wird es Zeit, dass ihr euch auf den Weg macht.
Wir sollen fort? Eigentlich wollte ich länger bei dir bleiben. Wo könnte ich das Zuhören besser lernen?
Zuhören kannst du überall. Und anderswo vielleicht noch besser als bei 2 alten Leuten. Außerdem bist du in Barleburg Verpflichtungen eingegangen, denen du dich jetzt nicht einfach entziehen kannst.
Verpflichtungen? Ich bin froh, dass ich von dort entkommen bin.
Aber vor dem, was du dort getan hast, kannst du nicht einfach davonlaufen.
Wohin soll ich denn gehen?
Das kommt darauf an, wohin Barlo gehen wird.
Wieso Barlo?
Du wirst ihn begleiten. Als ein Diener. Und solange nicht alle Menschen sein Flötenspiel verstehen, als Dolmetscher.
Und wie lange soll ich der Diener eines ehemaligen Pferdeknechts sein?
Wenn du so denkst, wohl ziemlich lange. Auf alle Fälle so lange, bis Barlo dich aus freiem Entschluss entlässt.
Und so reiten Barlo und Lauscher. Barlo zu Pferd, Lauscher auf dem Esel Jalf, den ihm sein Großvater bei einem guten Freund, dem Eselswirt, ausgeliehen hat. Sie reiten entlang eines Flusses, der in diesem Tal, angeschwollen vom Schmelzwasser aus den Bergen, hinter Pappeln und Erlen nach Süden rauscht. Rings um sie erstreckt sich das Hügelland, überzogen vom frischen Grün des Frühlings. am Horizont gesäumt von den dunklen Wäldern, hinter denen das Schloss Barleburg liegt. Siehst du das Schloss von Barleburg? Schöner, als du es kennst. Die Tore offen. Frei geht man hinein und frei kommt man hinaus. So liebe ich Barleburg. Lauscher ist sehr verwundert über das, was er da aus Barlos Flötenspiel herauszuhören meint. Verwundert, dass Barlos Ausdruck so deutlich und er, Lauscher, so fähig, ihn zu hören. Am meisten aber über die Botschaft.
Denn wenn einer Barleburg hassen muss, dann doch Barlo.
Die Nacht verbringen sie in einem Heuschober. Am Nachmittag des zweiten Tages erblicken sie dann auf den Äckern, die nun immer häufiger mit ihren braunen Flächen die grünen Wiesen zerschneiden, Bauern bei der Frühjahrsbestellung. Und so stehen sie am Abend in einem Dorf vor der Schmiede.
Habt ihr Arbeit für mich?
Ja, das Pferd meines Herrn braucht neue Eisen. Und auch mein Esel muss beschlagen werden.
Ja, ist das nicht der Jalf?
So heißt der Esel, ja.
Ich kenne ihn gut.
Bist du der Schmied Furo?
Der bin ich.
Der Eselswirt hat uns von dir erzählt. Wir sollen schön grüßen.
Eine gute Empfehlung. Ihr bleibt auch über Nacht.
Lauscher wartet, bis Barlo nickt.
Wir bleiben und danken für die Gastfreundschaft.
Es ist auch schon ein bisschen spät, um heute noch 8 Eisen anzupassen. Ihr habt es doch nicht eilig.
Lauscher hat keine Ahnung, ob Barlo es eilig hat. Also wartet er wieder, bis dieser den Kopf schüttelt.
Nein, das hat Zeit bis morgen.
Dann versorgen Furro und Lauscher Pferd und Esel im Stall hinter der Schmiede.
Woher kennst du Jalf so genau?
Er war bei den Eseln, die ich mit meinem Freund, dem Eselswirt, durch den Wald getrieben habe. Um sie vor Gieser, die sie in ihren Goldgruben zu Schanden gemacht hatte, in Sicherheit zu bringen. Und Jalf ist ein besonders kluges Tier. Er war es, der den rettenden Pfad durch die Berge gefunden hat.
Ich habe ihn auch schon ins Herz geschlossen.
Das freut mich. Und dein Herr? Ist er stumm?
Ja. Zumindest kann er nicht mit Worten sprechen.
Wie kann einer ohne Worte sprechen?
Der sanfte Flöter hat ihn seine Sprache gelehrt.
Bei dem wart ihr auch?
Ich bin sein Enkel, Lauscher.
Und wie heißt dein Herr?
Barlo.
Barlo aus Barleburg?
Ja.
Barlo reitet also wieder durchs Land. Gott sei gelobt.